Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Während die Kanzlerin gestern ihren Auftritt auf dem UN-Gipfel in New York hatte, warnte in Genf die Weltorganisation für Meteorologie, in den kommenden 5 Jahren werde die Temperatur bis zu 1,3 Grad Celsius über die vorindustriellen Durchschnittswerte steigen. Es müsse dringend etwas unternommen werden. Wie Merkels Rede gleichzeitig ankam, dazu gleich mehr. In New York kam auch Druck aus der Wirtschaft für mehr Klimaschutz, mit dabei Schwergewichte wie der größte deutsche Versicherer Allianz und der Schweizer Konzern Swiss Re. Allerdings hat die Bundesregierung bei der Vorstellung des Klimapakets am Freitag elegant übergangen, dass sie Kohle, Erdöl und Gas immer noch mit hohen zweistelligen Milliardenbeträgen aus Steuergeldern parallel subventioniert. Außerdem in dieser Sendung in den USA haben sich Rancher und Umweltschützer über den Schutz der Wildpferde geeinigt. Internationale Päckchen könnten teurer werden, denn die USA drohen mit Austritt aus dem Weltpostverein. Und im Verbrauchertipp geht es nochmal um den Umweltschutz, und zwar im häuslichen Badezimmer. Und da schneiden Seifenstücke besser ab als Flüssigseifenspender. Angela Merkel war auf dem UN-Gipfel eine von nur 4 Rednern, die sprach, ja, man muss sagen, sprechen durfte, denn UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor beschlossen, er würde nur denjenigen das Wort erteilen, die ernsthafte Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung ergriffen. US-Präsident Donald Trump war damit also zumindest fürs Rednerpult bereits ausgeladen und wollte auch eigentlich gar nicht erscheinen. Dann saß er doch während der Reden im Publikum und verzichtete demonstrativ aufs Klatschen. Angela Ulrich über einen denkwürdigen Tag in den Heiligen Hallen der UNO in New York.
Eine Kanzlerin im blauen Sakko, eine 16-jährige Schülerin in dunkelrosa Bluse. Beide sitzen in Ledersesseln mit ihren Redemanuskripten auf dem Schoß. Angela Merkel trifft Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel in New York. Nicht zufällig, und das Foto geht um die Welt. Später sagt die Kanzlerin auf der Bühne im UN-Saal:
Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört.
Und diesen Weckruf haut Greta Thunberg den versammelten Staatenlenkern mehr denn je um die Ohren. Die Begründerin der Fridays for Future-Bewegung hat Tränen in den Augen, als sie der Weltgemeinschaft vorwirft, dem Klimawandel weitgehend tatenlos zuzusehen.
How dare you? You have stolen my dreams.
Wie könnt ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit euren leeren Worten? Menschen leiden und sterben. Wie könnt ihr es wagen?
How dare you?
Angela Merkel hört Greta Thunberg zu im Saal. Sie ist mit einem deutschen Klimapaket nach New York gekommen, das viele lausig nennen, das die junge Schwedin indirekt als zu ambitionslos kritisiert. Aber auf der internationalen Bühne steht die Kanzlerin trotzdem nicht schlecht da. Verkehrswende, neue Mobilität und bessere Heizungen. Im Staccato zählt Merkel ihr Klimaprogramm auf, vor allem den CO2-Preis.
Weil wir glauben, dass nur die Entwicklung eines Preissignals uns wirklich dazu bringt, die noch verfügbaren Budgets an klimaschädlichen Gasen nicht zu überschreiten.
Das haut niemanden um im UN-Saal. Der Applaus ist höflich. Zu wenig, meint Jennifer Morgan von Greenpeace.
Ich hätte erwartet, dass die Kanzlerin mit mehr Kraft sagt, wir kriegen das hin. Wir wissen, dass wir mehr machen müssen. Dieses Paket am Freitag war ein Anfang. Mindestens ein Signal, dass sie versteht, was Greta sagt. Und es war kraftlos.
Aber Merkel positioniert sich doch relativ weit vorn im Chor der Regierenden in puncto Klimaschutz, sagt Christoph Bahls von Germanwatch. Wenn auch mit Mängeln.
Bei der internationalen Klimafinanzierung hat Deutschland nach wie vor eine Vorreiterrolle. Sie hat hier nochmal 250 Millionen Euro zusätzlich für den internationalen Regenwaldschutz auf den Tisch gelegt. Aber das fällt ihr immer schwieriger, wenn zu Hause die Klimaziele nicht erreicht werden.
Doch es geht nicht nur ums Klima in New York. Merkel hetzt von einem Termin zum anderen. Das Plenum im UN-Gebäude, bilaterale Gespräche hinter verschlossenen Türen.
Vielleicht ein kurzes Foto machen, ganz, ganz kurz.
Dazwischen ein Selfie mit Jugendbotschaftern, ein Mittagessen mit afrikanischen Staatschefs. Merkel sieht die zunehmenden Spannungen in der Sahelzone mit Sorge. Seit ihrer letzten Reise dorthin trifft sie sich immer wieder mit den Präsidenten, auch in New York. Wir engagieren uns, sagt Merkel.
Und hier bitte ich dann auch um sehr freimütige Äußerungen
was funktioniert und was nicht funktioniert, an welchen Stellen wir besser werden müssen, gerade wenn es um Investitionen der Wirtschaft in die afrikanischen Staaten geht.
Was der Kanzlerin derzeit noch mehr Sorgen macht, die angespannte Situation in Nahost. Merkel trifft sich mit Emmanuel Macron und Boris Johnson, dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier. Alle drei machen den Iran für die Angriffe auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich. So klar wie niemals zuvor. Auch beim Klimagipfel in New York haben andere Krisen die Kanzlerin eingeholt.
Angela Ulrich mit einer Bilanz des UN-Klimagipfels. Druck kam in New York auch aus der Wirtschaft. Die Anfang 2019 gegründete Net Zero Asset Owner Alliance von Versicherungen und Vermögensverwaltungen stellte ihre Selbstverpflichtung auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen vor. Ihr gehören unter anderem der größte deutsche Versicherer Allianz und der Schweizer Konzern Swiss Re an. Immer mehr Megaplayer fordern also auch Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung. Bundesentwicklungsminister Müller fordert das Engagement der Wirtschaft vom Rande des New Yorker Klimagipfels. Antje Passenheim.
Ziel der Allianz ist, dass möglichst viele Unternehmen Entwicklungsprojekte für den Klimaschutz unterstützen. Zu den Mitgliedern gehören Firmen, Behörden oder Verbände, etwa der Softwarekonzern SAP, die Rückversicherung Munich Re, Bosch, die Stadt Ulm oder die TSG Hoffenheim. Wer der Allianz beitritt, verpflichtet sich, den Ausstoß von Kohlendioxid zu begrenzen oder ganz zu vermeiden. Als Entschädigung unterstützen die Mitglieder Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Müller sagte nach der Vorstellung der Allianz in New York: Wir haben für diese Initiative nach 9 Monaten bereits 400 Mitglieder und jetzt wollen wir sie international aufstellen. Sie bietet die Möglichkeit, auch privates Geld in solche Kompensationsprojekte zu bringen, beispielsweise in erneuerbare Energien in Afrika, in Regenwaldschutz und Aufforstprogramme. Der Staat sei auf private Investoren angewiesen, sagte der Minister. Auch sein Ministerium strebe im kommenden Jahr an, klimaneutral zu werden. Das heißt, es will nicht mehr CO2 verursachen, als es auch abbauen kann.
Zahlreiche Wirtschaftsunternehmen haben in New York Maßnahmen gegen den Klimawandel angekündigt. Antje Passenheim über das deutsche Engagement in diesem Bereich. Auch wenn die Bundesregierung allerhand Kritik für ihr Klimapaket hierzulande einstecken musste, den Ansatz, CO2 endlich auch im Verkehrsbereich und bei der Beheizung von Gebäuden einen Preis zu geben, der wurde allgemein gelobt. Wenn er auch mit 10 Euro pro Tonne CO2 als Einstiegspreis etwas schlapp ausfällt und bis 2026 nur auf viel zu niedrige 35 Euro pro Tonne steigen soll. Nicht zur Sprache kam jedoch, dass die Bundesregierung Kohle, Erdöl und Gas weiterhin mit zweistelligen Milliardenbeträgen subventioniert. Mischa Erhardt, Sie haben sich das angeschaut. Die Förderung in diesem Bereich, ist die weiterhin hoch?
Die ist ziemlich hoch, aber die Schätzungen, die gehen ziemlich weit auseinander auch. Wenn man sich den letzten Subventionsbericht der Bundesregierung anschaut, dann liegen die Subventionen aus dieser Perspektive bei zwischen 9 und 10 Milliarden Euro. Aber Umweltorganisationen, die kritisieren, dass massive Subventionen in diesem Bericht gar nicht auftauchen. Zum Beispiel die Subventionen für den Dieselkraftstoff 8 Milliarden Euro, Kerosinsteuerbefreiung im internationalen Flugverkehr knapp 7 Milliarden Euro, Pendlerpauschale 5 Milliarden Euro. All das taucht in diesem Subventionsbericht nicht auf und da kritisieren eben Umweltorganisationen, dass das eigentlich dort stattfinden müsste und genannt werden müsste. Und dann kommt man eben zum Beispiel nach einer Berechnung des Forums für sozial-ökologische Marktwirtschaft auf einen Betrag von knapp 50, genau genommen 46 Milliarden Euro für das Jahr 2017. Neuere Daten übrigens gibt es nicht, denn der Subventionsbericht der Bundesregierung aus dem Bundesfinanzministerium, der kommt gewöhnlich zwar im August, aber der wurde exakt wegen des Klimapaketes, dass er jetzt erst beschlossen wurde, verschoben, weil dort in den Subventionsbericht eben auch bestimmte Subventionen auftauchen, die den Klimaschutz betreffen. Und deswegen hat man das eben vertagt. Man arbeite aber, so heißt es im Ministerium, unter Hochdruck an diesem Bericht. Der soll also bald rauskommen. Welche Richtung das dann nehmen wird, das ist noch nicht bekannt, konnte mir keiner sagen. Aber auf dem Prüfstand stehen immer die 20 größten Steuervergünstigungen oder Subventionen. Und die überprüft man eben, ob die noch zeitmäßig sind. Aber ob das jetzt wirklich zu einer Reduktion der Subventionen in fossile Energien führt, das bleibt ein Fragezeichen mindestens.
Greifen wir mal das Thema Flugbenzin auf. Im Subventionsbericht ist die Rede von nur 570 Millionen Euro, also bei der Bundesregierung. Das Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft spricht von 7 Milliarden Euro. Wie kommt das?
Ja, das kommt dadurch, dass im Subventionsbericht nur der nationale Flugverkehr berücksichtigt wurde. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft sagt aber, wir machen eine Bilanz der Tankstellen an den Flughäfen, grob gesagt. Also auch die internationalen Flüge sind da drin und dann kommt eben mehr als das Zehnfache daraus. Warum kann die Bundesregierung so argumentieren? Deswegen, weil es internationale Abkommen in dieser Richtung gibt und da sieht man sich sozusagen in der Pflicht und sieht das deswegen nicht als Subventionen an, sondern sagt eben, wir beschränken das, was wir Subventionen nennen, auf den nationalen Flugverkehr. Und da kommt die Differenz eben zwischen einer halben Milliarde oder eben 7 Milliarden bei raus.
Jetzt wird durch das Klimapaket orientiert am CO2-Ausstoß die Kfz-Steuer und die Lkw-Maut steigen. Relativiert das Dieselvorteile, die bisher vorhanden waren?
Das relativiert es in der Tat. Das macht es vor allem ein bisschen komplizierter aus meiner Sicht, denn man fährt wahrscheinlich diese Dieselsubventionen weiter. Man argumentiert das ja, dass Diesel weniger CO2 ausstoße als Benzin. Und dann schlägt man eben obendrauf jetzt eine Klimapauschale durch CO2-Zertifikate, die man an die Mineralölkonzerne austeilt. Und die schlagen das dann eben auf den Benzinpreis oder auf den Dieselpreis aus. Also ich würde sagen, das macht es eigentlich komplizierter. Und einfacher wäre doch vielleicht gewesen zu sagen, man reduziert einfach die Subventionen in den Diesel.
Ganz, ganz kurz zum Schluss. Die umstrittene Subventionierung von Ölheizungen, gibt es die auch noch weiter?
Die gibt es auch noch. Ich habe auf der KfW-Webseite geschaut und da heißt es eben nur, man fördert energieeffizientere Heizungen, aber das können dann eben auch Gas- oder Ölheizungen sein, also auch fossile Energien, die dann eben sparsamer sind, aber eben doch fossil.
Mischa Erhardt über die Subventionierung von Kohle, Öl und Gas in Deutschland. In Sachen Verbraucher- und Umweltschutz kommen aus der USA derzeit nicht so besonders gute Nachrichten, aber heute doch nach jahrelangem Streit darüber, wie viele Wildpferde der nicht mehr ganz so wilde Westen verträgt, gibt es jetzt eine Einigung aus Washington, Arthur Landwehr.
Offene Prärie im Westen der USA. Ein Hubschrauber jagt eine Herde Wildpferde. Sie werden gefangen und auf Koppeln gebracht.
We have to have a good balance between the two. Not only just the horses, but the wildlife and the livestock that come through.
Wir brauchen eine gute Balance zwischen den Pferden, den Wildtieren und den Weidetieren. Und dafür sind es einfach zu viele, sagt Lisa Reed vom staatlichen Büro für Landmanagement in einem Fernsehinterview. Über 80.000 wilde Pferde und Esel grasen frei in den USA. In den letzten 6 Jahren hat sich die Zahl fast verdoppelt. Bis 2030 wären es bei gleichem Tempo über 500.000.
Our biggest thing for us is to have sustainable herds on sustainable land.
Unser Ziel sind lebensfähige Herden auf lebensfähigem Land. Und immer gibt es Streit zwischen denen, die das Land für Rinder, Öl oder andere Bodenschätze wollen, und Umweltschützern, für die Wildpferde etwas ganz Besonderes sind.
These wild ones in particular are extremely spiritual.
Für mich sind diese wilden Pferde etwas sehr Spirituelles, sagt Lynette Larson. Politisch haben sich jetzt Tierschutzverbände mit der Regierung geeinigt. In 10 Jahren sollen es noch 38.000 Pferde und Esel sein, also knapp die Hälfte. Aber doch weit mehr, als die Landbesitzer und die Regierung ursprünglich wollten. Die Tiere werden weiter gefangen, mit Pfeilen werden Medikamente zur Geburtenkontrolle verabreicht und zum ersten Mal darf auch wieder geschlachtet werden. Vor allem aber sollen noch mehr Pferde als heute zur Adoption freigegeben werden.
We try to place anywhere from 15 to 30 in one season.
Kathy Lewis bringt in jeder Saison zwischen 15 und 30 unter. Sie ist eine von vielen, die Pferde übernimmt und dann vermittelt. Wer Pferde habe, dem könne sie nur raten, Wildpferde aufzunehmen, sagt Blair Street. Die seien zwar erst einmal schwierig.
They have something different about them. So once I feel that you earn their trust, they're gonna do basically anything you want them to do.
Aber wenn man ihr Vertrauen gewonnen habe, dann machten sie alles, was man wolle. Aber es bleibt Widerstand. Die Wildpferde gehörten eben zur Geschichte und Kultur Amerikas, auch zur Cowboy-Kultur.
It's a symbol, I think, of our freedom. the symbol of the cowboy's freedom.
Aber um die Pferde gehe es ja gar nicht, sagt Kristen Bullock, die strikt dagegen ist, Wildpferde einzufangen. Es gehe nur um Geld, um Profitinteressen.
So while a horse is in a federally protected area, you can't mine, you can't drill.
Solange Pferde auf geschütztem Gelände sind, kann man weder bohren noch schürfen. Wildpferde gibt es in Nordamerika seit dem 15. Jahrhundert, seit Spanier, Portugiesen und Engländer Pferde mitbrachten und manche davon verwilderten. Vor Kolumbus gab es dort keine Pferde. Und doch sind es diese Tiere, die die Besiedlung möglich gemacht haben und im Bewusstsein vieler für die Weite und die wilde Natur des Landes stehen.
Arthur Landwehr aus Washington über die Einigung zum Schutz der amerikanischen Wildpferde. Wenn Sie bisher ein Päckchen verschicken, dann finanzieren Sie auf eine gewisse und indirekte Art den Postversand in Entwicklungsländern mit. So die Vereinbarung im Weltpostverein, die besagt, dass Industrieländer einen Teil der Versandkosten aus Entwicklungsländern mittragen. Zu denen zählt formell betrachtet immer noch China, wobei es dort tatsächlich noch sehr viele arme Menschen gibt. Aber eben auch Wohlhabende. Und vor allem viele Unternehmen, die für den Export produzieren, zum Beispiel in die USA. Und wer bringt die Vereinbarung jetzt ins Wanken? Richtig geraten, US-Präsident Donald Trump. Washington droht mit dem Rückzug aus der UN-Organisation, falls das System nicht geändert wird. Auf einem Sonderkongress in Genf wird ab heute beraten.
Unfair sei der dem Weltpostverein zugrunde liegende Vertrag, der die internationale Zusammenarbeit der Postbehörden regelt und die Rahmenbedingungen des grenzüberschreitenden Postverkehrs festlegt, so hieß es aus Washington. Der Vertrag gebe ausländischen Postdiensten einen unzulässigen Vorteil gegenüber einheimischen Unternehmen. Gerade bei den Verrechnungspreisen für als internationale Briefpost deklarierte kleinformatige Warensendungen. Ausgerechnet diese Sendungsart hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, erklärt David Detsch, der Sprecher des Weltpostvereins. Wir sprechen hier von einem ganz bestimmten Format, Maxi-Briefe oder kleine Päckchen. Sie werden milliardenfach im weltweiten Online-Handel genutzt. Gerade die Vereinigten Staaten sind ja ein riesiger Markt für den Online-Handel. Und sie erhalten diese Pakete aus dem Ausland und die US-Post muss sie ausliefern. Von dem Ausgleichssystem profitieren zum Beispiel Online-Händler aus China, das beim Weltpostverein als Entwicklungsland eingestuft ist. Kritik kommt nicht nur von den USA, sondern auch aus anderen Industrieländern. Beim Deutschen Branchenverband des E-Commerce und Versandhandels BEVH verweist man darauf, dass die Deutsche Post chinesische Händler über das Ausgleichssystem mit 120 Millionen Euro pro Jahr subventioniert. BEVH-Präsident Gero Furchheim sagt, das spüren auch die Händler in Deutschland.
Wir haben abgeschätzt, dass etwa 70 Millionen Sendungen allein für Elektro-Kleingeräte im Jahr nach Deutschland kommen. Wenn man dort einen durchschnittlichen Umsatz von etwas über 10 Euro veranschlagt, dann kann man abschätzen, dass etwa 1 Milliarde Euro an Handel direkt mit chinesischen Herstellern hier abläuft. Wir glauben, dass die Hälfte davon, also fast 1,5 Milliarde Euro, in die Umsatztöpfe deutscher und europäischer Händler gehen könnte, wenn es mit fairen Spielregeln abgehen würde.
Nach genau solchen will man nun in Genf bei der Sonderkonferenz des Weltpostvereins suchen. Drei Vorschläge liegen auf dem Tisch. Dabei geht es um eine schnellere Angleichung der Ländertarife oder auch um die Möglichkeit, die Tarife für die Zustellung innerhalb der Landesgrenzen selbst zu bestimmen. David Detsch, der Sprecher des Weltpostvereins, ist zuversichtlich, dass es nicht zum großen Knall kommt, sondern dass eine Lösung gesucht wird. Die Vereinigten Staaten schicken den Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, als Delegationsleiter, um mit allen anderen Ländern zu verhandeln. Und ich denke, das wird von den Mitgliedsländern des Weltpostvereins sehr ernst genommen. Es gibt wirklich den ernsthaften Versuch, eine Lösung zu finden, der alle zustimmen können. Wenn aber keine Lösung gefunden werden sollte, dann sei klar, was passiert. Die Vereinigten Staaten haben ja bereits ihren Austritt verkündet. Wenn es also nun keine Lösung gibt, werden die USA gehen. Washington müsste dann mit allen Ländern eigene Postabkommen abschließen. Für die Kunden dürfte es teurer werden. Und der Weltpostverein könnte ohne sein Gründungsmitglied USA mächtig ins Schlingern kommen.
Über den Streit zwischen den USA und dem Weltpostverein berichtete Karl-Dietrich Meurer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Umweltbewusst handeln wollen viele Menschen, doch dies im Alltag umzusetzen, fällt den meisten nicht leicht. In unserem Alltag haben sich viele vermeintliche Bequemlichkeiten eingeschlichen, wie etwa die flüssige Seife aus dem Spender. Die sind meist aus Kunststoff und damit per se Abfall, ob sie nun recycelt werden oder nicht. Darüber hinaus enthalten viele Kosmetika, wie etwa Waschgel aus dem Spender, aber auch Mikroplastik und vor allem zahlreiche Chemikalien, die letztlich für ein ansprechendes Produkt sorgen sollen. Für feste Seife hingegen braucht es nur wenige Zutaten. Viele Gründe also, das gute alte Stück Seife wieder zu entdecken, wie Detlef Karg im Verbrauchertipp schildert.
Das klassische Stück Seife ist in Deutschland in den vergangenen Jahren zur regelrechten Bückware geworden. Dabei ist die gängige Seife preiswert und schon ab 29 oder 39 Cent zu haben und damit immer noch billiger als die billigste Flüssigseife im Discounter. Warum aber haben viele den Plastikspender daheim am Waschbecken? Ein Grund könnte die Befürchtung sein, dass Seife die Haut austrocknet. Doch das stimmt so nicht, sagt Birgit Huber. Sie ist Bereichsleiterin Schönheitspflege beim Industrieverband Körperpflege und Waschmittel.
Richtig ist, dass Seifen entfettende Eigenschaften besitzen, damit sie ihre Reinigungswirkung entfalten können. Den meisten Seifen werden sogenannte Rückfetter und Hautschutzstoffe zugesetzt, wie zum Beispiel pflanzliche Öle und Glyceride, um den entfettenden Eigenschaften der Seife entgegenzuwirken.
Nicht zuletzt ist aber der Druck auf den Spender so einfach. Doch das führt dazu, dass man oft mehr nimmt als nötig und schon ist die nächste Plastikflasche mit Flüssigseife fällig. Die Hersteller freut das, bezahlen die Verbraucher doch vor allem das im Produkt enthaltene Wasser mit, das als Basis jeder Flüssigseife dient. Zum Vergleich, ein Seifenstück enthält gerade noch einmal 10-12% Wasser, bei Flüssigseife sind es im Schnitt 85% Wasser. 150 Gramm feste Seife reichen demgegenüber meist länger, sagt Ulrike Kalle, Chemikalienexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Ich würde auch sagen, die Seife ist definitiv ein unterschätztes Produkt. Also sie ist häufig günstiger als die Flüssigseife, sie braucht weniger Plastik. Und weil sie auch kein Wasser enthält, kommt sie ohne Konservierungsmittel aus. Sie ist zum Beispiel auch praktisch auf Reisen. Also aus meiner Sicht ist die Seife sehr zu empfehlen.
Auch hygienisch sei alles unbedenklich, so die Expertin des BUND. Denn auch wenn Seife offen im Bad liegt, womöglich auch mal in einer kleinen Seifenlache, Bakterien fühlen sich an anderen Orten wohler und bei jedem Händewaschen wird logischerweise stets frische Seifenmasse benutzt, denn sonst würde die Seife ja über die Zeit nicht stetig weniger. Manche Flüssigseifen gibt es zwar auch zum Nachfüllen, allerdings ist auch der Nachschub in Plastik verpackt, sodass sich der Nutzen für die Umwelt in Grenzen hält. BUND-Expertin Ulrike Kalle meint dazu:
Es ist natürlich tatsächlich so, dass das Thema Plastik viele Menschen umtreibt und zu Recht. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Seife eine Renaissance erleben wird.
Weniger ist übrigens auch bei der Seife oft mehr. Einfache Produkte erfüllen zum Händewaschen am besten ihren Zweck. Teure Parfümerieseifen enthalten oft viele synthetische Duftstoffe, auf die manche Menschen empfindlich reagieren. Außerdem sind die klassischen Seifen auch umweltverträglicher in der Herstellung. Bei ihnen werden Fette unterschiedlichster Art, entweder tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, mit Natronlauge verseift. Nicht zuletzt werden so auch Reststoffe sinnvoll verwendet. Flüssige Tenside aus dem Spender sind hingegen synthetisch und basieren oft auf Erdölprodukten. Hinzu kommen noch viele andere Chemikalien und nicht zuletzt oft auch das in die Kritik geratene Mikroplastik.
Der Verbrauchertipp von Detlef Karg. Und noch eine Meldung, der Bestand fast jeder zweiten Insektenart in Deutschland ist rückläufig und der Klimawandel spiele dabei eine zunehmende Rolle, sagte die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Aber der Rückgang der biologischen Vielfalt sei massiv, nicht plötzlich so, dass man eigentlich eher sagen müsste, Artenrückgang sei treffender als Artensterben. Unsere Informationen am Mittag gucken heute wieder auf den Brexit, auf das Urteil des Supreme Courts. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.